Wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? Ich habe mir da Gedanken gemacht und vier Blickwinkel als Einleitung mal zusammengestellt. Vielleicht habt ihr ja andere. Ich stelle euch die mal vor. Erster Blickwinkel. Heute, in 4 Wochen, wäre, wenn Ostern Weihnachten wäre, Weihnachten. Wir würden heute, wäre erster Advent, wir würden die erste Kerze im Adventkranz anzünden, einige Türchen im Adventskalender wären schon geöffnet. Vielleicht würden wir heute Abend auf den Weihnachtsmarkt gehen, einen Punsch trinken oder einen Glühwein, Dominosteine naschen oder Spekulatius. Vielleicht würde der eine oder andere einfach merken, ich habe das total verpasst, ich muss noch alle Geschenke besorgen und wir stürzen uns in das Weihnachtsgerangel, uns kommt das Weihnachtsgedudel aus allen Geschäften entgegen. Aber vielleicht treffen wir uns auch mit unserem Hauskreis oder im Gottesdienst und singen Advent- und Weihnachtslieder, begegnen Gott ganz neu. Vielleicht beim Adventsingen um das Feuer auf dem Parkplatz, die Weihnachtsbeleuchtung, draußen wäre eingeschlossen, auch zu Hause. Wir würden Deko aufbauen, es würde immer mehr werden. Kurzum, in der Adventszeit kann man sich so richtig gut auf Weihnachten einstimmen, wer das mag. Und Ostern? Klar, da gibt es die Fastenzeit. Ist hier einer, der die Fastenzeit sich da irgendwas vorgenommen hat? Gibt es da Leute? Okay, diese, ja. Vielleicht fastet man Digitales oder Alkohol oder Süßigkeiten. Vielleicht fastet man auch richtig. Kurze Randbemerkung, die Adventszeit war eigentlich auch mal eine Fastenzeit. Leben wir heute ein bisschen anders. Aber oft stolpern wir Ostern so richtig in das Osterwochenende hinein. Zack und Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern und zack schon vorbei. Dabei liegt in Ostern die stärkste Hoffnung und die größte Freude verborgen, die es überhaupt gibt. Zweiter Blickwinkel. An Weihnachten feiern wir das Kind in der Krippe. Das fällt jedem leicht. Auch Leute, die Gott und Jesus nicht wirklich kennen. Babys sind einfach süß. Babys in der Krippe, Gottes Sohn in der Krippe. Das kann gut jeder feiern. Da hat man nicht viel Schwierigkeiten. Und an Ostern? Gottes Sohn am Kreuz, gefoltert, ausgepeitscht, Dornenkrone, Blut überströmt, verurteilt unter Verbrechern. Das ist schon krass. Und für viele ist das mit der Totenauferstehung vielleicht auch nicht so leicht zu begreifen. Dritter Blickwinkel, ganz weltlich. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann bringt die Geschenke natürlich. Wir wissen, wir bringen uns gegenseitig die Geschenke, aber der bringt die Geschenke, die liegen unterm Baum, wir packen die aus, alles Paletti. Ostern, Osterhase, versteckt die Eier und Hasen im Garten. Habt ihr vielleicht so ein paar Erinnerungen an eure Kindheit? Und da gibt es doch einen, der sein Osternest einfach nicht findet. Und alle stehen da rum und freuen sich so riesig, dass er das nicht findet. Außer der eine. Vierter Blickwinkel. Jesus hat in seinen Reden oft über das Suchen gesprochen. Wer bittet, dem wird gegeben werden. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 7. Haben wir ja schon mal gesungen. Alle machen mit. Bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 7. Oh, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 7. Oh, nein, wir machen hier keine Endlosschleife draus. Bei Gott müssen wir nicht verzweifelt suchen. Er wünscht sich, dass wir Ruhe finden auf der Suche. Auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach Glück, nach einem Ziel. Ich glaube, diese Suche ist uns wirklich tief ins Herz hineingelegt. Wir sehnen uns nach Lebenssinn. Wir sehnen uns nach Glück. Wir sehnen uns nach einem Ziel. Im tiefsten Innersten unseres Herzens suchen wir Gott. Wir sehnen uns danach. Ich habe versprochen, wir machen uns heute Morgen ein bisschen auf diese Suche. Dabei hilft uns eine besondere Begebenheit.
Leute, darauf stoßen wir an. Ich habe extra einen guten Tropfenkühl gestellt. Was für ein Tag, was für eine Aktion.
Unmöglich.
Wir hätten wissen sollen, dass wir nicht die Einzigen sind, die zu Jesus wollen. Dieses Gedränge vor dem Haus.
Unmöglich.
Wir draußen, sie drin.
Und wer hatte die super Idee mit dem Dach? Tada, ich.
Aber unseren lahmen Koloss auf ihrer Matte die steile Treppe hochzuschaffen, puh.
Hey, so spricht man aber nicht über eine Gelähmte.
Ex-Gelähmte meinst du wohl.
Los, kommt, setzt euch endlich. Jetzt wird gefeiert.
Und dann beginnt ihr einfach, das Flachdach abzudecken. Diese entsetzten Blicke der Leute, als wir dich durch das Loch heruntergelassen haben. Direkt vor Jesus' Füße.
Unmöglich.
Also ich fand's genial.
Bedient euch.
Und Jesus schaute dich an und sagte, deine Sünden sind dir vergeben.
Ich dachte, ich bin seit Jahren gelähmt. Was wird da wohl der größte Wunsch sein?
Unmöglich.
Warum bist du eigentlich so still? Was ist los mit dir?
Es ist so leicht, so frei, so anders.
Weil er dich dann zum Schluss doch geheilt hat?
Er hat mich eben davor schon geheilt.
Hä? Was soll's? Auf dich, mein Freund.
Prost.
So wohl.
Und auf uns.
Unmöglich.
Klar, natürlich auch auf Jesus.
Unmöglich.
Nee, doch. Zum Kopf. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Wir haben das gerade gesehen. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Gemenge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Unmöglich? Ich mag diese Geschichte. Stellt euch vor, hier oben wird es plötzlich rumpeln und pumpeln. Nein, ich weiß, wenn es hier oben rumpeln und pumpeln würde, dann würde irgendjemand hier ganz schnell hochlaufen und gucken, was denn da auf dem Dach los. Aber stellt es euch ja trotzdem mal vor. Vier erwartungsvolle Augenpaare schauen durch ein Loch herunter, triumphieren, wir haben es geschafft. Oder aber auch ängstlich, was haben wir hier angerichtet, was wird wohl passieren? Aber sie gucken, sie haben ihren Freund runtergelassen, da liegt er, kann sich nicht bewegen. Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Wurde eben in dem Anspiel so cool gesagt. Hä? Hat sich vielleicht auch der Gelähmte gedacht. Hä? Siehst du nicht, was ich brauche? Ich will laufen können. Deine Sünden sind die. Ich will gehen. Das ist das, was ich brauche, ganz dringend. Warum sagst du das nicht einfach? Sei geheilt und du kannst das doch. Du hast doch die Macht dazu. Du hast das doch bei vielen schon getan. Jesus, wir haben das doch schon erlebt. Ja, Jesus hat die Macht, Körper zu heilen. Das hat er ganz oft gezeigt. Die Bibel ist voll von diesen Berichten. Oft in einem Nebensatz steht da noch, und er heilte die Kranken. Aber Jesus weiß etwas, was dieser Kranke nicht weiß. Er weiß, dass er ein größeres Problem hat als seine kranken Beine. Mit dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz, dein Innerstes, deine Seele. Die sind dein tieferes Problem. Hauptsache gesund. Kennt ihr die Redewendung? Wird ein Baby geboren? Hauptsache gesund. Feiert jemand irgendeinen höheren Geburtstag, wünschen wir auf jeden Fall viel Gesundheit und Hauptsache gesund. Wir leben in einem Land mit unglaublich vielen medizinischen Möglichkeiten. Ein Teil der Menschen, die damals zur Zeit von Jesus gelebt hätten, haben, die blind und gelähmt waren, die Aussatz hatten oder eine andere Krankheit, die wären vielleicht heute, wenn sie die guten Spezialisten, die wir haben, die guten medizinischen Methoden, Medikamente und Gerätschaften, die könnten vielleicht ganz normal am Alltag teilnehmen. Und diese Möglichkeit, die lassen wir uns ja was kosten. 15% unseres Gehaltes geht zack, direkt an die Krankenkasse. Also wenn du 100 Euro verdienst, 15 Euro sind da. Oder anders gesagt, wenn du eine volle Stelle hast, geht jeden Tag eine Stunde Arbeit auf deine Gesundheit. Falls du gesund wirst, krank wirst, damit du gesund gemacht wirst. Also wenn gesunde Körper wirklich glücklich machen würden, müssten wir das glücklichste Volk der Welt sein, oder? Hauptsache gesund. Geht nicht tief genug. Körperliche Gesundheit allein macht nicht glücklich. Unser Problem liegt tiefer. Was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus konfrontiert den Gelähmten mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn in die Tiefe. Er sagt, du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Da hast du etwas völlig übersehen. Da hast du das Sehnen deines Herzens voll unterschätzt. Ja, wer gelähmt ist, der möchte mit jeder Faser seines ganzen Seins wieder laufen können. Vielleicht sagt der Gelähmte in seinem Herzen so zu sich, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann könnte ich arbeiten, könnte selber Geld verdienen, müsste hier nicht so sinnlos rumliegen, dann wäre alles gut, dann wäre ich nie mehr unglücklich, ich würde auch nicht mehr meckern. Ich wäre immer glücklich, wenn ich nur wieder laufen könnte. Doch Jesus sagt mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, du irrst dich gewaltig. Wenn nur dein Körper heil würde, wird das Hochgefühl deiner Gesundheit nach 1-2 Wochen, 1-2 Monaten, vielleicht nach einem Jahr verflogen sein. Aber das Sehnen deines Herzens wäre immer noch unbeantwortet. Erinnert ihr euch an Geschenkewünsche, die ihr hattet, als ihr so Kind oder Teenager wart?
Ja.
Unbedingt. Ich brauche das ferngesteuerte Auto oder die neueste Babyborn. Playmobil. Ich brauche das jetzt und sofort. Bei mir war es ein Parker. Ich weiß nicht. Ja, ein Parker. Damals, als ich so Teenager war, waren Parker total cool. Alle Leute, die in waren, trugen einen Parker. So ein Army, eine Army-Jacke. Am besten Secondhand vom US Military Shop, den es damals, ich lebte in Düsseldorf, da gab. Ich bekam den. Ja. Ja, Pech gehabt, ne? Aber die angesagten Leute bei uns in der Schule, die hatten das. Und ich wollte einfach auch angesagt hören sein. Alles gut. Ich wollte zu den angesagten Leuten gehören. Was sagt das über mich als Teenager aus? Das kann man sich überlegen. Einige von euch Erwachsenen, Männer, denke ich hauptsächlich, wer hat sich schon mal eine Drohne gegönnt? So ein cooles Teil, wo man sogar noch eine Kamera drunter machen kann. Und wenn man die dann hat, dann benutzt man die und setzt die ein und die fliegt und macht Gruppenfotos, Familienfotos, Landschaftsaufnahmen, wo man in Urlaub ist. Aber nach einiger Zeit sind diese sehnlichsten Wünsche, man legt sie zur Seite. Playmobil verstaubt, das ferngesteuerte Auto. Die neueste Babyborn muss der neuesten Barbie weichen. Ich weiß es nicht. Es ist alles nur zeitlich. Das sind jetzt so die sachlichen Wünsche. Aber es gibt natürlich auch noch die persönlichen Wünsche, die jeder von sich so in seinem Herzen zählt, so Langzeitwünsche. Aber Jesus sagt zu dem Gelähmten, ich werde dir diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen, sodass du glaubst, jetzt ist alles okay. Mein größter Wunsch ist erfüllt. Was ist eigentlich im Moment mein größter Wunsch? Meine größte Sehnsucht? Mein größtes Problem oder meine größte Sorge? Was ist dein größter Wunsch, deine größte Sehnsucht, deine größte Sorge? Wir nehmen uns jetzt eine Minute der Stille, um genau das Jesus zu sagen. Er sagt, kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Was wir uns wünschen, wo unsere Sorgen sind. Du hast jeden von uns gehört und du freust dich, dass wir zu dir kommen und unsere Sorgen sagen, unsere Wünsche sagen. Du siehst jeden, der hier sitzt, mit seinen Wünschen, Nöten. Danke, Herr, dass du uns zuhörst. Hier ist mein Herz, mach es ganz rein, nur du allein sollst drinnen sein. Nimm alles weg, was dich stört, weil dir Jesus, mein Herz, gehört. Hier ist mein Herz, mach es ganz rein, nur du allein sollst drinnen sein. Nimm alles weg, was dich stört, weil dir Jesus, mein Herz, gehört. Das Problem ist nicht unser größter Wunsch oder unsere größte Sehnsucht oder unsere größte Sorge. Und es ist gut, dass wir damit zu Jesus gehen. Und er ist die absolut richtige Adresse dafür. Es war völlig in Ordnung, dass der Gelähmte sich wünschte, wieder laufen zu können. Es ist völlig in Ordnung, sich zu wünschen, in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden, sondern endlich angenommen zu sein. Es ist völlig in Ordnung, sich eine neue, erfüllende Arbeitsstelle zu wünschen. Oder dass ein Kinderwunsch in Erfüllung geht, das ist völlig in Ordnung. Der Wunsch an für sich ist nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung unseres tiefsten Wunsches uns glücklich machen würde. Die Bibel sagt, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität, das, auf was wir bauen, was anderes ist als Jesus. Ob es um beruflichen Erfolg geht, um eine Beziehung oder eben auch darum, um aufstehen und laufen zu können. Wir sagen im Grunde, wenn ich das kriege, was mein tiefster Wunsch ist, wenn ich den erfüllt bekomme, dann wird alles gut. Doch wenn wir das tun, erwarten wir, dass das, was wir uns da wünschen, aus dem Loch der Unzufriedenheit herauszieht. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Befreier, der uns erlöst von dem Leergefühl. Erfüllt der Wunsch sich dann nicht richtig, sind wir enttäuscht, unglücklich, unzufrieden. Und wenn er sich erfüllt, fühlen wir uns nach kurzer Freude leer und vielleicht noch unglücklicher. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt das übertragen, wenn du mich hast, also wenn du mich, Jesus, hast, mit ST, nicht mit Schaffen S, werde ich die Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuscht, werde ich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder dir vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei macht und heilt. Ist das schwer zu begreifen? Viele wenden sich ja gerade deswegen an Gott oder die Kirche, weil sie Probleme haben, weil sie Sorgen haben. Wir bitten Gott, uns durch unsere Krise hindurch zu helfen. Und was dann? Wir bitten Gott, uns durch unsere Krise hindurch zu helfen. Und was dann? Wir müssen lernen und glauben, dass wir das wahre Glück nicht durch die Verbesserung von Umständen, sondern durch die Heilung unseres Herzens haben. Wir brauchen nicht Wunderheilung, wir brauchen den Heiler selbst. Wir brauchen Jesus selbst. Deshalb sagt er, deine Sünden sind dir Vergebung, weil die Vergebung die Trennung auflöst, weil dann eine enge Beziehung möglich ist zu Jesus selbst. Zu demjenigen, der uns so liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gibt, der an Weihnachten seinen göttlichen Thron verlässt, göttlichen Thron, der in der Ewigkeit ist, verlässt, um als Mensch mit uns zu sein und der an Ostern sein eigenes Leben für uns hergibt, der für die Menschen stirbt, für mich, für dich und ihnen durch seine Auferstehung neues Leben schenkt. Er schenkt uns den tiefen inneren Frieden. Er schenkt uns das Wissen, wertvoll und angenommen zu sein. Er schenkt uns die Gewissheit, dass wir uns nicht schämen müssen, zu sein, so wie wir sind. Er schenkt uns den Glauben daran, dass es einen Sinn gibt, dass wir gerade so sind, wie wir sind. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst von dem Zwang, unser Seelenleben selbst im Griff haben zu müssen, vom Fluch selbst der Schmied unseres eigenen Glückes zu sein. Dieser jemand will Jesus für uns sein. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser jemand sein willst und dass du uns täglich neu begegnen willst. Ganz problemlos, du bist einfach da. Und wir wollen neu oder auch zum ersten Mal dir sagen, du bist der eigentliche Befreier, du bist derjenige, der Leben leitet und führt, du bist der Sündenvergeber, du bist der Heiler und mit dir, und wenn du es kannst, sag es, mit dir nur will ich eine enge Beziehung leben. Amen. Unsere Geschichte mit dem Gelebten geht noch weiter. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott kann allein die Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihm vorging, und er sagte, warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt. Oh, Text verloren. Ihr habt ihn da oben. Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Ja, Jesus hatte und hat die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen. so wie er heute die Macht hat, uns die Beförderung, die große Liebe oder die Anerkennung zu geben, nach der wir uns so sehnen. Keine Frage, er hat die Vollmacht, jedem von uns das zu geben, worum wir ihn bitten. Und das sofort. Kein Problem für ihn. Klar kann er das. Jesus kann aber mehr als das. Er weiß genau, egal ob wir ein Gelähmter im Rollstuhl oder ein Schüler sind, der sich gerade durchs Abi beißt, wir brauchen nicht jemanden, der unsere Wünsche erfüllt, wir brauchen jemanden, der mehr tut. Jemanden, der gründlich und liebevoll die dicke Haut der Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt, die uns versklavt hält. Kurz, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Jesus. Und wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, in diesem Sinne hinterfragen, wird Jesus uns zeigen, dass unter unseren Wünschen das tiefere Sehnen verborgen liegt. Die Sehnsucht nach ihm, nach Jesus selbst. Und wir werden erleben, dass er uns diesen tiefsten Wunsch, diese tiefste Sehnsucht gewährt, dass er sie in Erfüllung gehen lässt. Er wird uns keinen bösen Streich spielen und nur unsere Wünsche erfüllen. Er sehnt sich nach Begegnung mit uns. Als es König David mal ganz schlecht ging, hat er einen Psalm geschrieben. In Psalm 51, 12 steht: Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Wir brauchen eine Herztransplantation. Und die hat Gott auch schon in seinem Wort versprochen. Noch bevor Jesus geboren wurde, sagt Gott in Ezechiel: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Was sagte der ehemals Gelähmte in dem Anspiel? Er hat mich eben davor schon geheilt. Amen. Wir beten.